Einer meiner Lieblings-YouTuber ist ein Redneck, der unter dem Namen Beau of the Fifth Column interessante Gedanken verbreitet. Er endet jedes Mal mit dem Satz, anyway, it's just thought. So möchte ich anfangen. Wie auch immer, es ist nur ein Gedanke. Und um Missverständnissen vorzubeugen, ich habe Sid Meier's Game noch nie geragequittet. Und es geht hier ja auch gar nicht um sein Game, es geht um die unvirtuelle Zivilisation, auch wenn sie sich zunehmend virtuell geriert und das generiert möglicherweise Probleme. Wovor läuft für uns eigentlich die Trennung zwischen Game und Wirklichkeit? Wenn ich einmal unterstelle, dass so gut wie jeder Mensch für Spiel und Wirklichkeit zwei verschiedene Ethiken zur Verfügung hat, im Spiel beispielsweise bereit ist, höhere Risiken ein- und auch einmal über Leichen zu gehen, was die allermeisten im wirklichen Leben nie oder nur in absoluten Ausnahmesituationen tun würden, bin ich mir eigentlich sicher, dass ich diese Trennung immer korrekt vornehme? Kann es nicht sein, dass ich gelegentlich mich im wirklichen Leben wie im Spiel verhalte? Vor allem dann, wenn mir mein Gegenüber eine falsche Virtualität vorgaukelt, weil es ein Bildschirm ist und wenn die Wirklichkeit vielleicht zusätzlich auch noch effektiv gamifiziert wurde? Es ist ja eigentlich einfach. Wenn auf diesem Bildschirm Red Dead Redemption läuft, dann befinde ich mich sicher in einem Spiel. Aber wenn es Facebook ist und dort die Kommentarspalte der Tagesschau, wo befindet sich mein Player-Subject dann? Begreift es diese Welt als Spiel, in dem es darum geht, mehr Likes zu kriegen als der Volltrottel mit dem Kommentar davor? Oder berücksichtigt mein Player-Subject, dass auf der anderen Seite wirkliche Menschen sitzen, fühlend, denkend, liebend, verletzbar? Auch wenn ich ihnen diese Menschlichkeit im Augenblick meines Kommentierens vielleicht nicht zugestehen möchte. Spiele, zumindest die allermeisten, sind Machtfantasien. Wie, frage ich mich angesichts von Tausenden von Menschen, die eine in den ersten Wochen offenbar wirkungsvolle Seuchenbekämpfung per virtueller Mobilisierung ausgehebelt haben, fühlt man sich, wenn diese virtuelle Macht sich im wirklichen Leben manifestiert? Wenn das eigene Video auf YouTube viral geht und plötzlich Millionen Klicks kriegt? Und wenn diese virtuelle Macht sich dann auf einmal im wirklichen Leben in Großdemonstrationen verkörperlicht? Und da rede ich nicht einmal von dem offensichtlichen Größenwahn, dem ein schwäbischer IT-Unternehmer verfallen ist, als er eine Demonstration mit einer 500.000 Menschen angemeldet hat, mitten in einer Pandemie. Wir Gamer neigen dazu, auf die klare Trennung zwischen Spielwelten und wirklicher Welt zu verweisen. Es war schon immer unser Lieblingsargument, dass eine Verwechslung für einen denkenden Menschen ausgeschlossen ist und Games daher für gesunde Menschen ungefährlich sind. Aber wird es nicht Zeit, sich einzugestehen, dass diese klare Trennung zunehmend nicht mehr existiert und letzten Endes zur Schutzbehauptung geworden ist? Wenn im Zuge des massenhaften Homeoffice jetzt ein weiterer erheblicher Schub in Richtung der Virtualisierung der Arbeitswelt erfolgt ist, wenn das soziale Leben eines gesamten Planeten für Wochen und Monate in den virtuellen Raum geschoben wird, wie viel Wirklichkeit existiert dann überhaupt noch, die ganz für sich existiert und keinen messbaren Anteil Virtualität besitzt? Und welches Subjekt steuert dann welche Handlung des Alltags? Das auf körperliche Wirklichkeit gerichtete, sich der Endgültigkeit manchen Fehlers bewusste und deshalb vorsichtige und rücksichtsvolle? Oder unser meist wesentlich skrupelloseres, weil auf wieder ladbare Spielstände geeichtes Player-Subject? Und gibt es diese klare Trennung überhaupt noch? Das sind eine Menge Fragen und die meisten sind, wenn man sie nicht einfach so vom Tisch wischt oder sich als super zivilisiert selbst belügt, eher unangenehm. Aber vielleicht liefern sie auch einen Erklärungsansatz, warum es selbst die absurdesten Verschwörungstheorien gerade so leicht haben. Im virtuellen Raum sind wir es gewohnt, auch Absurdes auszuprobieren. Es ist ein Spiel. Ich kann jetzt diese Position vertreten und wenn die nicht zum Spielerfolg führt, wechsle ich die Strategie. Was soll daran schlecht sein? Das ist doch die Natur des Spiels. Nun, es kann natürlich in der Echtwelt Konsequenzen haben. Und im Falle von Covid-19 sind diese Konsequenzen potenziell tödlich. Allerdings, die Krankheit scheint ja für die meisten weit weg. Ich weiß, Stand 11.05.2020 von niemandem in meinem näheren Bekanntenkreis persönlich, der infiziert ist, geschweige denn in Lebensgefahr oder verstorben. Die Zahlen auf Worldometer suggerieren eine gigantische Pandemie. Aber außerhalb der virtuellen Lebenserfahrung vieler Menschen ist sie nur in ihren massiven Wirkungen zu sehen, nicht im Leiden, das ja auch meist in gut isolierten Intensivstationen stattfindet. Wer also keinen Notfallmediziner oder Krankenpfleger in der Verwandtschaft hat, für den ist die Pandemie womöglich rein virtuell. Hinzu kommt die ständige Betonung, dass ja vor allem ältere und vorerkrankte Menschen gefährdet seien. Was geht mich das also an? Es ist möglicherweise auch diese Diskrepanz, die es einigen Menschen unmöglich macht, die notwendige Disziplin aufzubringen. Hinzu kommt, dass wir erst sehr langsam begreifen, dass die Krankheit auch bei zunächst symptomfreien Patienten erhebliche Spätschäden zur Folge haben kann. Spiele bringen uns bei, dass die Folgen einer Handlung unmittelbar zu sehen und zu spüren sind. Das gilt als gutes Game Design. Eine Krankheit, die ich gar nicht bemerkt habe, die seit 3 Monaten vorbei ist und auf einmal kriege ich eine Embolie von ihr? Das ist nicht fair. Das ist ein scheiß Game Design. Es spielt also noch etwas mit rein. Spiele geben uns ein Gefühl nicht nur von Macht, sondern auch von Sicherheit. Alles, was das Spiel uns an Problemen entgegenwirft, es liefert doch gleichzeitig auch die Mittel, diese Probleme zu lösen. Und eigentlich funktioniert der gesamte virtuelle Raum unseres Lebens auf diese Art und Weise. Die User Interfaces werden auf möglichst problemfreie Interaktion optimiert. Unliebsame Kontakte können wir blockieren, es gibt alles irgendwo einzukaufen und an allen Ecken und Enden finden sich Lösungsvorschläge für die Probleme des Alltags. Als bei uns einmal ein Heizkörper trotz ausreichendem Wasserdruck kalt blieb, lernte ich per YouTube, wie ich die Durchflussmenge meiner Heizkörper einstellen muss und dass das Problem an einem vorgeschalteten Körper lag, der einen zu hohen Durchfluss hatte. Das Netz gibt einem Sicherheit, Kontrolle, Gefühle von Macht. Es verbessert unseren Skill im Spiel des Lebens. Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Was wir absolut nicht mehr gewohnt sind und deshalb nur noch sehr schwer ertragen, Kontrollverlust. Situationen, in denen sich ein Problem vor uns auftürmt, für dessen Lösung es kein YouTube-Video gibt und möglicherweise nicht mal eine Lösung. Covid-19 ist so ein Problem. Es beginnt mit der schwer greifbaren exponentiellen Verbreitung und endet im totalen Zusammenbruch allen öffentlichen Lebens. In einer Zombie-Apokalypse kann ich mich bewaffnen, für ein paar Monate Lebensmittel horten und das Haus verbarrikadieren. Die Waffen geben mir ein Gefühl von Kontrolle. Ein falsches? Davon handelt ja jeder Zombie-Film, aber immerhin. Was auch kein Zombie-Film behandelt? Die ökonomischen Folgen. Das wirkliche Leben neigt zu wesentlich höherer Komplexität als die Virtualität. Aber wie schieße ich auf ein Virus? Wie zwinge ich die Menschen eines Landes dazu, ihrer Bürgerpflicht als Konsumenten nachzukommen, damit mein Arbeitsplatz erhalten bleibt? Ich werde arbeitslos, kann meine Rechnung nicht mehr zahlen, mein Lieblingsrestaurant geht den Bach runter und inzwischen schaue ich den letzten Dreck auf Netflix, mit meiner Frisur komme ich in keinen Club mehr, was aber auch wieder egal ist, weil die ja eh alle zu haben. Aber immer noch weiß keiner, wie man den Mist behandelt, ist nicht sicher, ob es jemals einen Impfstoff geben wird, sind wir meilenweit entfernt von einer Herdenimmunität, von der aber auch keiner weiß, ob es die überhaupt gibt oder nicht die Immunitätsdauer viel zu kurz ist. Wir fühlen uns, als müssten wir Red Dead Redemption spielen, aber ohne genügend Munition und mit nur 3 funktionierenden Knöpfen am Controller. Außerdem versagt die Knarre nach dem Zufallsprinzip und die Kugeln der Gegner kommen aus dem Bildschirm und können uns tatsächlich treffen. Das Schöne an der Virtualität ist, dass sie durch Weglassen der Komplexität Lösungen erzeugen kann, die zwar in der physischen Welt keine sind, sich aber in der Virtualität so anfühlen. Und hier sind wir dann bei Verschwörungstheorien. Die gab es zwar schon immer, aber gediehen sind sie noch nie außerhalb der Virtualität. Damit Hexenjagden wirklich zum Massenwahn werden konnten, musste zuerst der Buchdruck erfunden und der Hexenhammer geschrieben werden. Ohne Volksempfänger wäre es Goebbels erheblich schwerer gefallen, Millionen von Menschen in den Abgrund eines barbarischen, vor nichts haltmachenden Antisemitismus zu treiben. Für 2 bis 3 Generationen schien alles unter Kontrolle. Schlimmeres als gelegentliche Wirtschaftskrisen und Kriege hinten weit in der Türkei gab es nicht. Ja, irgendwie drohte ein ökologischer Kollaps, aber der schien lang genug weit weg. Zwischendurch gab es mal Angst vor einem Atomkrieg, auch damals blühten für ein paar Jahre die Verschwörungstheorien und auch damals waren sie im Kern antisemitisch. Aber insgesamt war für eine lange Zeit alles unter Kontrolle. Sogar die Raten der Krebsüberlebenden stiegen. Infektionskrankheiten hatten dank Antibiotika ihr Drohpotenzial verloren. Und dann gewöhnten wir uns auch noch größtenteils das Rauchen ab. Wir waren die Master der Spielmechanik. Was immer das Game Design uns entgegenwarf, wir konnten es kaltlächelnd besiegen. Wir machten uns wenig Gedanken darum, ob diese Lösungsstrategien auch im Endgame noch funktionieren würden. Seit ein paar Jahren brechen diese Sicherheiten weg. Multiresistente Keime, 9-11, asymmetrische Kriege, deren Ausläufer bis in unsere Metropolen schwappen, ein zunehmend erratisch regierter Gigant im Westen, die Einkommensschere, das erwachte China, Fremde, die bei uns Schutz suchen, eine schwedische Teenagerin und jetzt die wiedergängige Urmutter aller großen Katastrophen der Menschheit, die Pest. In Form eines neuen Coronavirus. Nicht so tödlich wie die Pest 1347, aber tödlich genug. Nicht so ansteckend, aber ansteckend genug. Und in unsere auf Lean Production, maximale Effizienz und störungsfreie Handels- und Transportwege geeichten Spielmechanik ein maximaler Disruptor. Hieße die zentrale Ressource unserer weltweiten Spielmechanik Menschenleben oder Glück oder irgendetwas anderes Immaterielles, ethisch Messbares, es gäbe keine zwei Meinungen, wie zu reagieren sei. Aber wir haben unsere Welt zu einer Wirtschaftssimulation umgebaut und die zentrale Ressource dieser Mechanik ist Geld. Jede Disruption der Produktivität beschädigt sofort diese zentrale Ressource. Und das Leben der Menschen haben wir von dieser Ressource abhängig gemacht. Ich werte nicht, ich beschreibe nur die Mechanik. Wenn ich irgendwo auf dieser Welt mit Lebensglück zahlen kann, dann gebt mir bitte Bescheid. Das alles wissen die Spieler an ihren Bildschirmen. Und ihnen fehlen die Mittel, etwas dagegen zu tun. Schlimmer, sie haben das Gefühl, dass auch die von ihnen gewählten Game Master wehrlos sind. Das ist das Gefühl der Stunde. Wehrlosigkeit. Wehrlosigkeit macht Angst. Und Angst erzeugt Wut. Im Game kennen wir den Rage Quit. Den gibt es aus zwei Gründen. Erstens, die Steuerung, das Interface des Spiels ist so schlecht, dass wir, obwohl wir eigentlich wissen, wie es weitergeht, von der miesen Qualität des Spiels am Weiterkommen gehindert werden. Und zweitens, wir sind selbst einfach zu schlecht für das Game. Diese zweite Möglichkeit beleidigt unser Ego, weshalb wir dann die Schuld in der Regel und verständlicherweise auf die irgendwie sinistren Motive der Game Designer schieben. Was wir bei ein paar unserer Zeitgenossen erleben, ist eine Rage Quit mit der Zivilisation im virtuellen Raum. Die meisten von ihnen werden im persönlichen Umgang in der Wirklichkeit sich noch an die Mindestanforderungen der Zivilisation halten. Aber im virtuellen Raum haben sie ihr den Stinkefinger gezeigt und den Ausknopf gedrückt, weil sie ihnen keine Lösungsmöglichkeiten mehr geboten hat. Was ein Scheißspiel, haben sie gerufen, und seither attackieren sie die Spielregeln und gelegentlich auch jene Menschen, die sich noch dran halten. Wacht doch mal auf, ihr Schafe. Die neue Qualität dieses zivilisatorischen Rage Quit ist, dass dies nicht mehr nur ein Ausstieg aus dem Diskurs ist, wie es früher vielleicht mal der Fall gewesen sein wird. Bei überfordernder Nachrichtenlage hört man einfach auf, Radio zu hören, Zeitung zu lesen, fernzusehen, bis der Sturm vorbei war. Man schrieb vielleicht in seiner Hilflosigkeit einen wütenden Brief an die lokale Zeitungsredaktion, aber den kürzten die dann um die würzigsten Stellen und man erkannte seinen eigenen Text nicht wieder und war meist insgeheim froh darüber. Heute haut man diese Wut in seine Facebook-Timeline, marodiert verbal gegen die, zumindest empfindet man das so, das eigene Leben erstickenden Maßnahmen zur Eindämmung der Gefahr, stellt auf öffentlich und vielleicht findet der Text dann seinen viralen Weg für 15 Minuten Ruhm, 250 Shares und das Gefühl, nicht völlig wehrlos zu sein. Man hat es dann denen da oben mal gezeigt und man ist nicht alleine. Der Rage Quit der Zivilisation hat sich rentiert. Und am wichtigsten, man hat ein Gefühl der Kontrolle wiederbekommen. Da draußen sind Menschen, die genauso denken. Also liegt man richtig. Wenn genügend Menschen die Regeln brechen, entsteht ein neues Spiel. So entstand aus Fußball Rugby. Dass man übersehen hat, dass die Maßnahmen, gegen die man sich wendet, nicht dazu da sind, Menschen zu kontrollieren, sondern eben die Ausbreitung eines potenziell tödlichen Virus. Diesen Einwand erhebt in meiner Blase der Rage-Quitter. Niemand. Denn siehe oben, das Virus ist weit weg und für viele Menschen so virtuell, dass sie seine Existenz leugnen können und noch Menschen finden, die ihnen dazustimmen. In dem von mir gewählten Spielsetting aus Facebook- und Pandemieleugnerblase. Und weil es im virtuellen Raum stattfindet, ist es für mich insgeheim ein Spiel und es ist mein Player-Subject, das meine Spielentscheidung trifft. Habe ich gerade einen Levelaufstieg erfahren? Welchen Grund sollte ich jetzt haben, diese Strategie wieder zu ändern? Und dann sehen diese Menschen, die sich eben im virtuellen Raum eine Spielbelohnung abgeholt haben, Ein Demonstrationsaufruf gegen die Corona-Maßnahmen. Geil, sagen sie. Das ist ja wie bei einem LARP. Und klar, innerhalb von 10.000 Menschen, wie vergangenen Samstag auf den Cannstatter Wasen, 10.000, die alle möglichen Theorien verbreiten, was das Virus, das nicht existiert, denn in Wahrheit sei, wird mein Gefühl verstärkt, dass ich die Kontrolle über die Regeln wiedererlangt habe. Ich kann mir die Spielregeln selber bauen und ich finde genügend Mitspieler. Ich kehre nach Hause an meinen Computer zurück und feiere den scheinbaren Sieg im physikalischen Raum, dann im virtuellen erst so richtig. Dass die Physik, auf der virale Biochemie aufbaut, letzten Endes nichts an ihren Regeln ändern wird, das kann ich auf diese Art und Weise verdrängen und vielleicht habe ich ja sogar Glück und das Virus verschont mich. Diese Mentalität nennt Dirk Specht in einem ansonsten sehr lesenswerten Beitrag die einer, Zitat, im Ego-Shooting austrainierten und wohlstandsbesoffenen Herde, Zitat Ende. Und bei allen Reflexen gegen Ego-Shooter-Bashing stimmt dies als Metapher nicht nur in kultureller, sondern auch psychologischer Hinsicht. Der Sieg über das Virus im virtuellen Raum ist nur einer für mein Player-Subject-Ego. Das Virus wird dadurch kein bisschen schwächer. Eher im Gegenteil. Ich übersehe, dass dieses Virus den virtuellen Raum nicht kennt, sich nicht um Macht- und Kontrollbedürfnisse der Menschen schert, will gar nicht mehr wissen, dass es vielleicht doch nicht von Bill Gates entwickelt wurde, ignoriere, dass direkt nebenan im Klinikum Cannstatt, exakt zur Laufzeit der Demo, auf einer am Rande der Kapazität arbeitenden Intensivstation Menschen um ihres oder das Leben anderer kämpfen. Und das bisschen Kontrolle, das ihnen die sinkende Infiziertenzahl der letzten Wochen verschafft hat, schon wieder verlieren. Und ja, das Klinikum Cannstatt ist tatsächlich bereits wieder am Rande seiner Kapazität. Mein Player-Subject kann den erneuten Kontrollverlust nicht hinnehmen, den die Konfrontation mit der nicht-virtuellen Variante der Wirklichkeit bedeuten würde. Die Psychologie hinter diesem Unwillen ist vielleicht deutlich einfacher als die Realität, die er zu verdrängen sucht. Die Grenzen zwischen Spiel und Wirklichkeit im virtuellen Raum sind nicht einfach auszumachen. Es wäre wahrscheinlich für uns alle gut, wenn wir sie im Zweifelsfall für unseren persönlichen Umgang mit ihm deutlich enger zögen und vor allem unser eigenes Verhalten in virtuellen Räumen mit Anbindung an andere lebende Menschen mit mehr Argwohn beäugten. Die Spielmechaniken unserer Gesellschaft sind für die in der nahen bis mittleren Zukunft anstehenden Aufgaben nicht gemacht. Und unsere Game Master scheinen nach wie vor in der Mehrheit dazu zu neigen, das den Spielern anzukreiden und nicht den Regeln. Keiner weiß, wie dieses Spiel ausgehen wird. Meine Wette ist dennoch gegen die Übernahme des Spielfelds durch Echsenmenschen, da diese ja tatsächlich nur im Virtuellen existieren. Meine Wette ist auf einer langanhaltenden, tiefen ökonomischen Krise und einem zumindest kurz- bis mittelfristig prosperierenden Autoritarismus. Es wird noch einiges schlimmer werden, viel schlimmer, bevor es wieder besser wird. Wie schlimm? Das hängt auch davon ab, inwieweit wir die verständlichen, aber wenig hilfreichen Abwehrreflexe gegen die schlechten Nachrichten unser Handeln bestimmen lassen. Wir können als Gesellschaft die Zivilisation Rage quitten und uns für die Barbarei entscheiden. Aber das ändert nichts daran, dass wir in diesem Game auf Gedeih und Verderb zusammenleben und arbeiten müssen. Dem Virus sind unsere archaischen und scheinvirtuell ausgelebten Ängste und Machtfantasien komplett egal. Unser Player-Subject ist in dieser Krise mit großer Sicherheit kein guter Ratgeber. Wenn uns die letzten Wochen eines gelehrt haben, dann ein 0,1 Mikron kleines Wesen in der physischen Welt ist um ein Vielfaches mächtiger als alle Verschwörer und Echsenwesen der Virtualität zusammen. Wir sollten das nicht vergessen. Wie auch immer, es ist nur ein Gedanke. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.